Wir haben in den letzten Jahren mehr und mehr von Kriegen und Kriegsgerüchten gehört. Wir wissen auch, dass dies alles geschehen muss, denn wir befinden uns in den Anfängen der Wehen. Es wird sich ein Land gegen das andere heben und Ländergruppen gegen andere Ländergruppen. Und durch die biblische Prophetie wissen wir auch, dass Kerneuropa mit Deutschland und Österreich noch eine große kriegerische Rolle einnehmen wird. Angesichts dieser Tatsache wird in sehr naher Zukunft eine strikte allgemeine Wehrpflicht höchstwahrscheinlich, vermutlich auch für Frauen. Wir als wahre Christen tun deshalb gut daran, sich auf dieses Szenario vorzubereiten, um dann angemessen reagieren zu können. Der Titel meiner Kurzpredigt lautet Kriegsdienstverweigerung. Im Falle einer Wehrpflicht sollten wir zuerst alle Ausweichsmöglichkeiten nutzen, die vorhanden sind, wie zum Beispiel Zivildienst oder Antrag auf Zivildienst, welcher allerdings trotz Verfahren vor Verwaltungsbehörden und dem Gericht abgelehnt werden könnte. Oder es gibt eventuell gar keinen Zivildienst. Wenn dann die Wahl ist, entweder Gefängnis oder Militärdienst, sollten wir versuchen sicherzustellen, dass wir den Wehrdienst ohne Waffe in einer nicht kriegerischen Funktion ausüben können, wie beispielsweise in der Küche oder Reinigung von Sanitäranlagen. Sollte es jedoch keine Ausweichsmöglichkeit geben und von uns verlangt würde, in einer kriegerischen Funktion mitzuwirken, könnten wir dem trotzdem nicht gehorchen. Wir sagen nämlich in unseren Glaubensgrundsätzen unter der Überschrift Beziehung zu Gott: Wir glauben, dass unsere christliche Verpflichtung zu Gott wichtiger und maßgeblicher ist als unsere Verpflichtungen, die sich aus menschlichen Beziehungen ergeben. Indem wir biblischen Geboten und Prinzipien folgen, beteiligen wir uns nicht an Wahlen für Regierungsämter, dienen nicht als Geschworene und beantragen nicht, am Militärdienst teilzunehmen. Wir lehnen es jedoch nicht ab, uns am Zivildienst zu beteiligen. Wenn wir von unserer Regierung zum Militärdienst gezwungen werden sollten, weigern wir uns, in irgendeiner Eigenschaft zu dienen, die den Buchstaben und den Geist des sechsten Gebotes, das das Töten verbietet, übertreten würde. Im Folgenden möchte ich 5 mögliche Argumente aufzeigen, warum wir als wahre Christen den Kriegsdienst mit der Waffe nicht ausüben können. Und das erste Argument lautet: Weil wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Töten ist Morden und ein direkter Verstoß gegen Gottes sechste Gebot: Du sollst nicht töten. Ein Verstoß gegen Gottes Gebote ist Sünde. Im Krieg wird getötet. Damit ist Krieg und die Beteiligung am Krieg Sünde. Christus hat uns in seiner Bergpredigt den geistlichen Sinngehalt des sechsten Gebotes offenbart und klargemacht, dass wenn wir jemanden hassen, bereits getötet haben, in unserem Herzen. Um wie viel mehr wären wir schuldig, wenn wir uns an einem Krieg beteiligen würden, bei dem buchstäblich getötet wird? Mal angenommen, ein geistlicher Bruder oder eine Schwester der feindlichen Nation, unter Anführungszeichen, würde durch unser Mitwirken im Krieg ums Leben kommen. Wie könnten wir diesen Mord, den wir mitverschuldet hätten, vor Gott rechtfertigen? Es ist wahr, wir sind dazu aufgefordert, uns aller Obrigkeiten und Regierungen unterzuordnen und zu gehorchen, weil keine Obrigkeit existieren kann, wenn sie nicht von Gott gegeben oder besser gesagt zugelassen wird. Dies gilt allerdings nicht, wenn die Obrigkeit etwas von uns verlangt, was Gottes Gesetz der 10 Gebote widersprechen würde. In einem solchen Fall müssen wir immer und ohne Ausnahme Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Vor Gott gibt es keine Rechtfertigung für Töten. Niemals. Auch nicht im Krieg. Der Grund, warum die alten Israeliten Kriege geführt haben, war, weil es ihre Entscheidung war. Und Gott hat es nur zugelassen, allerdings niemals befürwortet. Gott versprach, Abraham seine Nachkommen zu segnen. Die von Israel geführten Kriege waren sinnlos. Gott hätte ihnen die Ländereien auch so geben können, ohne dass sie auch nur eine einzige Waffe in die Hand nehmen mussten. König David, der diese Kriege angeführt hat, durfte zum Beispiel den Tempel nicht bauen, weil er ein Kriegsmann war. Und obwohl David grundsätzlich ein Mann nach Gottes Herzens war, verurteilte Gott seine kriegerische Einstellung eindeutig. Wir sollten daraus lernen und Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Das war das erste Argument. Und das zweite lautet, weil wir Friedensstifter sein sollen. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das sind die Seligpreisungen aus der Bergpredigt von Jesus Christus, die jeder kennt. Man kann sich keinen sanftmütigen Friedensstifter vorstellen, der im Krieg andere Menschen im Auftrag seines Landes tötet und ermordet. Das passt einfach nicht zu dem Bild eines wahren Christen, wie es uns die Bibel beschreibt. Aber gehen wir mal gemeinsam zu Jakobus Kapitel 3, Verse 17 bis 18. Und lesen wir eine Beschreibung eines Christen aus der Luther 2017, Jakobus Kapitel 3, Verse 17 bis 18. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Denken wir auch an die geistliche Waffenrüstung Gottes. Gestiefelt mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens, sollen wir den Frieden mit jedermann suchen, halten und sogar nachjagen. Das umfasst das Gute mit Bösem, das Böse mit Gutem zu überwinden. Einem hungrigen Feind Essen zu geben und nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Langsam zum Zorn, aber schnell zur Barmherzigkeit. Dann kann unser Gott des Friedens auch bewirken, dass sogar unsere Feinde eine Sinnesänderung durchführen und mit uns Frieden schließen. Es ist eigentlich simpel. Wir verweigern den Kriegsdienst, weil wir gegen Krieg sind. Und wir sind gegen Krieg, weil wir Friedensstifter sein sollen. Das dritte Argument. Weil Gott für uns kämpft. Als Jesus Christus im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde, wollte sich Petrus mit dem Schwert verteidigen. Aber Jesus wies ihn scharf zurecht mit den Worten, meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken? Aber Christus musste ausgeliefert werden, damit die Schrift erfüllt würde und wir dadurch letztendlich Sündenvergebung erlangen können. Oder die drei Freunde aus Daniel, die Gott mehr gehorchten und den Befehl Nebukadnezars verweigerten, sahen dem Schrecken des Todes ins Angesicht, weil sie in den glühenden Feuerofen geworfen werden sollten. Aber sie waren mutig, setzten ihr ganzes Vertrauen auf Gott, weil sie wussten, dass Gott für sie kämpft und aus jeder noch so aussichtslosen Situation erretten kann. Was dann auch geschah. Auch wir, wenn wir Gott im geringsten gehorsam sind, können wir darauf vertrauen, dass Gott unsere Kämpfe kämpft. Wie in den Psalmen steht, wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Aus Psalm 91. Keine menschliche Waffe oder Panzer kann mit dem übernatürlichen Schutz Gottes und seinem Eingreifen verglichen werden. Der Mensch kann dem nichts hinzufügen. Gott kämpft für uns. Wie ein Adler seine Jungen mit den Flügeln beschirmt oder ein Löwe, der keine Furcht kennt. So wird unser Herr und Gott uns verteidigen. Wir sollen stille sein und Gott wird für uns kämpfen. Das war das dritte Argument. Und das vierte lautet, weil es negative Konsequenzen von Krieg gibt. Mal abgesehen von den schweren Depressionen und Traumas, mit denen ehemalige Soldaten als Folge von Kriegsdienst häufig zu kämpfen haben, gibt es speziell für uns als bekehrte Christen eindringliche Warnungen in der Bibel. Denken wir noch einmal an die Situation, als Jesus im Garten Gethsemane Petrus zurechtwies und ihn warnte mit den Worten, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durch Schwert umkommen. Im Buch der Offenbarung wird dies bestätigt, in dem steht, wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Und wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet. Der zeitliche Zusammenhang hier ist die kommende große Trübsal. Wenn wir entgegen Gottes Gebote Gewalt und Zerstörung in Form von Krieg durch unsere Beteiligung befürworten, wird Gott das nicht ohne Konsequenzen lassen, nach dem Sprichwort, wir ernten, was wir sehen. Christus wird bei seiner Wiederkunft am Ende der Trübsal diejenigen vernichten, welche die Erde vernichten. Das steht in Offenbarung Kapitel 11, Vers 18. Aber es gibt für uns als wahre Christen eine noch größere negative Konsequenz, als den physischen Tod zu erleiden, nämlich unser ewiges Leben zu verlieren. Lesen wir dazu gemeinsam in Offenbarung Kapitel 21 und Vers 8. Offenbarung Kapitel 21 und Vers 8. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Mörder, die ihre Sünde nicht bereuen und sich nicht ändern, werden nicht ins Reich Gottes kommen. Im ersten Johannesbrief wird das auch noch bestätigt, mit dem Zusatz, dass wenn wir unseren Bruder auch nur hassen, schon Mörder sind und kein ewiges Leben bleibend in uns haben. Diese negative Konsequenz möchten wir sicher nicht anstreben. Und das fünfte Argument gegen den Kriegsdienst lautet, weil wir Botschafter des Reiches Gottes sind. Erinnern wir uns an die Stelle in Johannes Kapitel 18, als Jesus dem Pilatus die Antwort gab, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Er erklärte damit, dass er die Rolle eines Botschafters hat. Und auch wir sind als wahre Christen Botschafter an Christi Stadt. Ein Botschafter beteiligt sich nicht an der Politik des fremden Landes, in das er sich vorerst aufhält. Und Krieg ist die bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Wie Karl von Clausewitz, ein preußischer Militärwissenschaftler, einmal gesagt hat, Ein Botschafter ist vielmehr ein Repräsentant seines eigenen Landes in einem fremden Land. Er steht für alles, was das eigene Land ausmacht und setzt ein positives Beispiel im fremden Land und übermittelt Botschaften im Auftrag seines Landes. Wir sind Botschafter des zukünftigen Reiches Gottes. Jetzt sind wir noch Fremde und Pilger auf dieser von Satan beherrschten Welt. Wir suchen nicht den Herrschern dieser Welt zu gefallen, sondern Gott zu gefallen. Daher sind wir unparteiisch, unpolitisch, beteiligen uns nicht an den Kriegen dieser Welt, weil wir Botschafter des Reiches Gottes sind. Das waren jetzt zumindest 5 Argumente, warum wir als wahre Christen den Kriegsdienst mit der Waffe nicht ausüben können. Aber es gäbe sicherlich noch mehr. Als Zusammenfassung zähle ich noch einmal auf. Wir können den Kriegsdienst nicht ausüben. Erstens, weil wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Zweitens, weil wir Friedensstifter sein sollen. Drittens, weil Gott für uns kämpft. Viertens, weil es negative Konsequenzen von Krieg gibt. Und fünftens, weil wir Botschafter des Reiches Gottes sind.